Es mag sein, dass das Wort heute nicht einem jeden gefallen wird, aber ich wünschte, dass wir unsere Herzen nicht verschließen, sondern dass wir uns dem Wort öffnen, dass auch Gott zu uns persönlich reden könnte. Das Wort, das uns hindurchführen soll durch diese Stunde, finden wir in Hebräer 11. Hebräer 11, den ersten Vers. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Obwohl ich meistens mit der Luther 2009 arbeite und darin lese, habe ich doch ganz bewusst jetzt Luther 1912 gelesen. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, das ist meine persönliche Meinung, es gibt keine neuere Übersetzung, die den Inhalt besser rüberbringen kann, wie dieser Vers und wie 1912. Und zum Zweiten, weil es die Übersetzung ist, mit der ich aufgewachsen bin, und der Vers, ich habe den so oft in meinem Leben schon gelesen, schon in der frühen Jugendzeit hindurch. Und mir ging es immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass wenn man etwas liest, vielleicht einen Vers oder einen Abschnitt, und man spürt richtig, dass da so eine Tiefe drin ist. Und irgendwie kann man es nicht erfassen. Und so ging es mir immer mit diesem Vers. Und ich fand ihn immer sehr kompliziert. Es ist aber ein Glaube, der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Und oft ist es so, dass gerade die einfachen Dinge manchmal so schwer sind zu erklären. Und gerade der Glaube, da ist ja etwas, was zwingend bei jedem Kind Gottes auch vorhanden sein sollte und vorhanden sein muss. Und in Hebräer 11, Vers 6 heißt es ja auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und der Vers wurde auch letzten Mittwoch schon erwähnt. Und wir wollen doch Gott alle gefallen. Sonst wären wir ja nicht hier in dieser Stunde, aber ohne Glauben ist das nicht möglich. Und wenn es hier heißt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen, dann wäre es ja grausam von Gott, wenn er sagen würde, es ist unmöglich, ihm zu gefallen ohne Glauben, und es wäre etwas so Schweres, so etwas Schwieriges, dass nur die ganz besonders Schlauen das schaffen, die was einen besonderen Willen haben, einen starken. Sondern wenn Jesus hier sagt oder Gott sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen, dann ist es etwas Leichtes. Glaube ist etwas Leichtes, etwas, was ein jeder kann, können sollte, können müsste. Ein jeder, der ihm dient, ist in der Lage, Glauben zu haben. Und Gott möchte auch Glauben schenken. Und im Wort Gottes lesen wir immer wieder, wie Jesus verurteilte. Die Zweifel, den Kleinglauben, den Unglauben. Und wie er immer ermutigte, doch zu glauben, ganz auf den Herrn zu vertrauen. Und ich wünschte, dass diese Stunde auch dazu dienen möchte, unseren Glauben zu stärken, uns anzuspornen und uns klarzumachen, dass nur ein Glaubensleben ein Leben ist, was vor Gott wohlgefallen hat. Und in Hebräer 11, Vers 1 wird versucht, den Glauben anhand von zwei Dingen zu erklären. Also einmal, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht auf das eine Hoffnung in Erfüllung geht. Und ich bin der Meinung, dass dieser Vers oft, wenn er vorgelesen wird, falsch betont wird. Es ist eine gewisse Zuversicht. Also irgendwie so ein gewisses etwas, was man nicht so definieren kann, so ein gewisses, ja, so eine gewisse Zuversicht. Aber es ist eine gewisse Zuversicht. Es ist eine Gewissheit, etwas Festes. Und Gewissheit kann man haben, wenn man etwas weiß. Wenn man etwas erfahren hat, dann, wenn man etwas ganz genau weiß, wenn man das Wort Gottes kennt, wenn man Gott kennt, Gottes Erkenntnis hat, wenn man Gott erlebt hat. Ich habe mich so gefreut über das Lied gerade eben. Ja, ich habe es selber erlebt. Es ist wahr, seine Verheißung. Ich habe es erlebt. Wenn man etwas weiß, wenn man weiß, dass Gott nie enttäuscht. Und dann kann man auch, wenn man diese Gewissheit hat, dann kann man auch zuversichtlich nach vorne schauen. Weil wir sind ja gewiss, dass Gott erhört, dass er hilft. Und dann können wir voller Freude nach vorne schauen, voller Zuversicht, dass das, was man hofft, auch wirklich in Erfüllung geht, dass Gott es erfüllen wird. Also eine felsenfeste Gewissheit. Und zweitens, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder anders ausgedrückt, auch wenn wir etwas nicht sehen, trotzdem zu glauben, nicht zu zweifeln, auch wenn wir etwas nicht sehen. Also Glauben bedeutet, nicht zu zweifeln, auch wenn man etwas nicht sieht, und voller Gewissheit zuversichtlich nach vorne zu schauen, in dem Wissen, dass das, auf das man hofft, in Erfüllung geht. Ich finde, es ist so ein wunderbares Wort. Und als ich mir so darüber Gedanken machte, dann ist mir so eine Begebenheit aus dem Alltag eingefallen, die ich euch erzählen möchte. Und zwar ist es ein paar Wochen her oder ein paar Monate schon. Da wollte ich bei mir auf der Terrasse einen Zaun montieren. Und ich habe keine Bohrmaschine. Da habe ich meinen Schwiegervater angerufen, ob er mir helfen kann, mit seiner Bohrmaschine vorbeikommen kann. Und er war auch gleich bereit dazu. Und dann habe ich aufgelegt und dann hat, also er hat gesagt, er kommt in den nächsten Tagen. Dann habe ich aufgelegt, bin raus und habe das Fundament gemacht, betoniert, dass wenn er kommt, dass es soweit fertig ist, dass man den Zaun festmachen kann. Ja, und dann sind ein paar Tage vergangen, ich habe gewartet und dann kam er auch und wir haben den Zaun festgemacht. Und das war auch schon die Geschichte. Jetzt werden wir uns fragen, ja, was ist das jetzt für eine Erzählung? Was soll das? Was will er damit sagen? Ist doch überhaupt nichts Besonderes. Und genau darum geht es mir in dieser Stunde. Es ist nichts Besonderes. Es ist etwas ganz Alltägliches. Ich habe angerufen, ich habe um Hilfe gefragt und die Hilfe wurde mir zugesichert. Und dafür war es für mich klar. Es war für mich erledigt und ich habe dann Vorbereitungen getroffen, damit es dann weitergeht. Und als ich weiter darüber nachdachte, dann ist mir aufgefallen, jeden Tag erleben wir solche Situationen. Jeden Tag hindurch. Ich treffe einen Kollegen auf der Arbeit und ich frage ihn, wenn du zum Kopierer gehst, kannst du Kopien mitbringen? Ja klar, mache ich. Okay, ist für mich erledigt. Mein Auto, ich komme mit dem Auto zur Arbeit, habe Probleme, gehe ich zum Kollegen, frage, kannst du mich heute Abend mitnehmen? Ja klar, kann ich dich mitnehmen. Erledigt. Ich bin noch gar nicht zu Hause, aber für mich ist es erledigt. Ich habe gefragt und ich habe die Zusicherung bekommen. Oder ich frage meinen Lieferanten nach einem Angebot für irgendwas und er sagt, ich schicke es bald zu. Gar keine Zweifel, es wird gemacht werden. Und wenn wir uns überlegen und in unseren Alltag schauen, dann werden wir solche Situationen haufenweise finden. Den ganzen Tag, ob es auf der Arbeit ist, ob es in der Schule ist, ob es zu Hause ist. Wir fragen einen Menschen, er gibt uns eine Antwort oder sichert uns etwas zu und wir glauben. Und das mag fast absurd klingen, es sind Menschen. Es sind Menschen, die klein sind, die, wenn etwas in die Quere kommt, die können das überhaupt nicht vorhersehen. Sie können Dinge überhaupt gar nicht vermeiden. Sie lügen manchmal und betrügen und sind vergesslich. Und trotzdem, sie sagen etwas und wir glauben es und tun. Und als ich mit meinem Schwiegervater telefoniert habe und er mir das zugesagt hat, da habe ich gar keine Zweifel gehabt. Keine Zweifel gehabt, dass er auch wirklich kommen wird. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, vielleicht kommt irgendwas dazwischen oder vielleicht vergisst er es. Oder vielleicht hat er keine Lust oder irgendwas. Sondern es war für mich so klar, weil er hat es doch versprochen. Er hat es doch gesagt, er hat es doch zugesagt und dann war es für mich klar. Und so geht es doch in unserem Alltag. Wir vertrauen Menschen und vertraut man auch Gott? Glaubt man an Gott? Oftmals ist es ganz anders. Wir telefonieren mit dem, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir telefonieren mit dem, der alles weiß und alles kann. Wir beten zu dem, dem nichts dazwischen kommen kann, der genau weiß, was passieren wird. Wir beten zu dem, der uns liebt, der uns geschaffen hat. Wir beten zu dem, der seinen Sohn für uns geopfert hat. Zu ihm kommen wir, zu dem, der niemals versagt und der immer die Wahrheit sagt. Zu dem kommen wir, zu dem telefonieren wir und doch glauben ihm viele nicht. Auch solche, die sich Kinder Gottes nennen, sie glauben ihm nicht. Die Kinder, die ihrem Vater nicht glauben. Es ist nicht ein krankes Familienverhältnis. Wenn wir uns das mal so vorstellen, eine Familie, Kinder und der Vater und die Kinder kommen zum Vater und bitten ihn etwas und sie glauben gar nicht, dass der überhaupt darauf achten wird. So ein Familienverhältnis, also in so eine Familie würde ich nicht wollen. So eine Familie, da würde ich nicht wohnen wollen. Und was dem Glauben oft im Weg ist, ist die eigene Klugheit. Dieser trainierte Verstand, der ausgebildet ist und geschult ist. Man hat gelernt, alles zu hinterfragen. Wenn man etwas hört, hinterfragen. Wenn man etwas liest, hinterfragen. Wenn etwas gesagt wird, es wird hinterfragt. Sogar das Wort Gottes wird hinterfragt. Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen mit einem Buch. Und in dem Buch versucht man, das ganze Wort Gottes zu widerlegen. Arme Menschen. Ich habe das Buch aufgemacht, weil ich nicht genau wusste, was da auf mich zukommt. Und ich muss sagen, ich habe den Teufel gesehen. Ich habe die Schlange gesehen, die fragt, sollte Gott gesagt haben? Man, das Wort Gottes wird hinterfragt. Und der Glaube, da spielt doch die allergrößte Rolle im Leben der Kinder Gottes. Im Leben, im Reden, im Handeln, überall ist Glaube notwendig. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich nur an das Gebet denke. Das heißt immer, Gebet ist wichtig, es ist wichtig. Aber wenn wir beten und beten und beten und nicht glauben, dann kann Gott das Gebet nicht erhören. Sondern wenn wir beten, dann müssen wir im Glauben beten, in dem Wissen, dass der Herr auch helfen wird. Und ein Bekannter sagte, oder ein Arbeitskollege sagte mir vorletzte Woche so, ich will es vorlesen: Hätte es vor 2015 Jahren Internet gegeben, wäre es nicht möglich gewesen, dass ein Mensch kommt und sich für den Sohn Gottes ausgibt. Das hat mich schockiert, als ich das gehört habe. Man ist so klug, man weiß es. Man weiß es besser wie viele andere, man weiß es besser wie die Bibel. Man ist so klug und auch unser Verstand ist geschult. Auch wir haben gelernt zu hinterfragen und darum ist es für uns auch eine große Gefahr. Eine große Gefahr, gerade wenn man das Wort Gottes liest, dass wir sagen, ja, wie ist das jetzt? Wie kann das sein? Das kann doch gar nicht sein. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil der Verstand es nicht erfassen kann. Glauben hat nichts mit Wissen zu tun. Glauben hat nichts mit dem Verstand zu tun. Und wenn man in Schwierigkeiten ist, in Nöten, in Krankheit, in Ängsten und man liest die Verheißungen im Wort Gottes, man kann überhaupt nicht daran glauben. Man ist voller Zweifel, voller Kleinglaube, voller Unglaube. Und wie soll Gott mich in der Situation, in der ich bin, wie soll er mich da erretten? Das ist doch unmöglich. Ein jeder, der meine Situation genau sieht, der sieht doch, dass es unmöglich ist, dass hier Hilfe geschaffen wird. Es ist doch überhaupt nicht möglich. Aber es hat nichts mit dem Kopf zu tun. Glaube ist nicht, dass wir unsere Sinne und unsere Gedanken irgendwie besonders anstrengen müssen, sondern Glaube hat mit dem Herz zu tun. Glaube ist das Auge der Seele, damit hat es zu tun und nicht mit dem Kopf, auch wenn man etwas noch nicht sieht, trotzdem zu glauben. Und Jesus sagte mal so zum Thomas: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und genau da kommt doch der Glauben erst wirklich zum Tragen. Viele können mit dem Glauben nichts anfangen, weil man es nicht lernen kann, man kann es nicht studieren, sondern es wird von Gott gegeben. Es wird von Gott gegeben und wenn wir Glauben haben, dann können wir uns darin üben und wachsen. Ich möchte mal 1. Korinther 2 lesen. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Also Glaube, der auf Menschenweisheit, auf eigene Klugheit gebaut ist, der ist umsonst. Sondern es muss aus Gottes Kraft sein. Gott, die Kraft Gottes muss wirken. Sie muss in uns diesen Glauben wirken. Alles andere hat keinen Sinn. Und Gott möchte auch schon im Sünder diesen Glauben wirken, dass in Jesus Erlösung zu finden ist, in Christus Befreiung ist durch sein Blut. Und wenn man Gott dient, dann will Gott weiter Glauben schenken. Er gibt von Anfang an Glauben, aber er möchte weiterführen, immer Schritt für Schritt weiter. Dadurch, dass wir Erfahrungen auch mit ihm machen, will er uns weiterführen. Und Glaube, er schaut nicht auf äußere Umstände, auf äußere Dinge, auch nicht auf die Vernunft. Und Menschen, die Gott geglaubt haben, das waren in den Augen der Welt immer Verrückte, wenn ich das so sagen darf. Ein Noah, der auf dem Land ein Schiff baut, wenn wir uns das mal vorstellen. Oder die drei Männer, die dem König den Gehorsam verweigerten und bereit waren, in den Feuerofen zu gehen. Was muss der König oder was müssen sich die Menschen dort gedacht haben von diesen drei Jungs, von diesen drei Männern? Die waren doch verrückt. Der Glaube, er schaut nicht auf Gefühle und auch nicht auf Naturgesetze. Und das finde ich so faszinierend, nicht mal auf Naturgesetze. Und ich musste wieder an Elisa denken, wie die Propheten ein Haus bauen wollten und sind gegangen, Holz zu schlagen, Bäume zu fällen, und der Elisa geht mit. Und dann schlagen sie das Holz und dem einen fällt das Beil ins Wasser, die Axt. Und der ist ganz aufgelöst, mein Eisen, mein Beil, es ist ins Wasser gefallen, das war auch noch ausgeliehen. Und dann fragt der Elisa, wo ist es hingefallen? Und dann zeigt er die Stelle, wo es hingefallen ist, und er nimmt vom Baum einen Ast und wirft ihn ins Wasser, und das Eisen schwimmt. Und dann kommen wieder kluge Leute, ja, wie kann das sein, dass Eisen schwimmt? Es ist doch unmöglich. Doch es ist möglich. Wenn Gott es möchte und Gott es sagt, dann ist es möglich, dass Eisen schwimmt. Gott sollen keine Grenzen gesetzt werden. Gott sind keine Grenzen gesetzt. Und weil so viel menschliche Klugheit ist, so viel menschliche Weisheit und so viel Zweifel, so viel Unglauben und so viel Kleinglauben in der heutigen Zeit, so wenig Gottesfurcht, deshalb kann sich heute Gott auch nicht so verherrlichen, wie er es gerne haben möchte. Und lebendiger Glaube zeigt sich dadurch, dass man im Glauben handelt, dass man im Leben es anwendet. Und wir haben so herrliche Verheißungen im Wort Gottes, die wir zusammen gemeinsam lesen wollen. Ein paar Stück. Markus 11, Vers 24. Markus 11, Vers 24. Sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Also eine feste Zusage, was Jesus hier gibt. Matthäus 7, Vers 7. Die goldene Regel steht bei mir drüber. Also etwas Wichtiges. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Auch eine klare Ansage. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen. Alles, was ihr bittet, wenn ihr glaubt. Und als Zusammenfassung über diese Worte und alle anderen, die im Wort Gottes stehen Psalm 33. Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Ich will sagen, es ist wie eine Zusammenfassung der ganzen Verheißungen. Was er zusagt, das hält er gewiss und bestätigt somit durch dieses Wort alle seine Verheißungen. Und der Glaube, er geht noch tiefer. Wahrer, lebendiger Glaube ist, wenn wir im Gebet vor Gott kommen und schon wissen, dass wir erhört sind. Und das ist etwas Wunderbares. 1. Johannes 5, ich will das lesen. 1. Johannes 5. Vers 14 und 15. Und das ist das zuversichtliche Vertrauen. Also da haben wir wieder diese Zuversicht. Dass wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn wir wissen, also da haben wir dann wieder die Gewissheit, dass er uns hört, was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir vor ihm erbeten haben. Ich finde, das ist so ein gewaltiges Wort. Man kann es fast nicht erfassen, was hier geschrieben ist, dass wenn wir zum Herrn, es kommt immer darauf an, dass wir auch in der rechten Stellung vor Gott sind. Und wenn wir zu Gott kommen, zu ihm beten, dann wissen wir, dass er uns hört. Wenn wir nicht wissen, dass er uns hört, wenn wir nicht glauben, dass er uns hört, dann brauchen wir nicht beten. Wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass er uns erhört. Ein Vater und seine Kinder. Es gibt natürlich immer Leute, die dann sagen, ja, hier steht ja, so wie etwas bitten nach seinem Willen. Was ist denn sein Wille? Ist natürlich schade, wenn man das nicht weiß. Das Wort Gottes ist der Wille Gottes. Alle Verheißungen, die wir im Wort Gottes finden, sind der Wille Gottes für uns. Und wenn wir in einer Situation sind, wo wir sagen, okay, da gibt es jetzt nicht ganz genau eine Schriftstelle auf Anhieb, die uns da weiterhilft, wir können suchen. Und Gott wird uns in seinem Wort eine Antwort geben. Er wird uns helfen. Er wird uns geben, was wir brauchen. Hierin finden wir seinen Willen für alle Situationen in unserem Leben. Und wenn wir im Gebet zum Herrn kommen, mit einer Bitte, und wir stützen uns auf eine Verheißung, die im Wort Gottes zu finden ist, dann wird er das Gebet erhören, weil er es schon im Voraus versprochen hat. Und er hält sein Wort gewiss. Und wie wunderbar, wenn wir das erlebt haben schon. So wie wir es auch gesungen haben, wenn wir selber erlebt haben und es bezeugen können. Und Gott wünscht sich, dass wir glauben. Also das ist nicht nur etwas dahergesagt, sondern Gott möchte es. Johannes 14, Vers 1. Johannes 14, Vers 1. Jesus sagt so, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Hat Herr Jesus selber gesagt. Markus 11, Vers 22 noch. Markus 11, Vers 22. Sagt auch Jesus. Jesus antwortete ihnen, habt den Glauben Gottes. Und ich möchte da auch lieber die anderen Übersetzungen lesen. Glaubt, habt Glauben an Gott. Eine Aufforderung von Jesus persönlich an seine Kinder. Habt Glauben an Gott. Und es ist doch etwas Wunderbares, dieser Glaube, er gibt Mut ins Herz. Er gibt Kraft, er gibt Stärke, er gibt Zuversicht, er gibt Sicherheit. Und Glaube hat nichts mit Angst zu tun und nichts mit Unsicherheit, nichts mit Niederlagen. Der Glaube, er stützt sich auf das Wort und auf Gott selbst. Und wegen zwei Dingen. Einmal, wir wissen, dass Gott nie mehr zulässt, wie wir tragen können. Und das ist schon mal das erste Wunderbare, dass egal in welche Situation wir kommen, wir werden daran nicht zugrunde gehen. Das ist schon mal der erste Trost, den wir haben. Wenn wir in einer schweren Lage sind, Gott wird nie mehr zulassen, als wir auch wirklich tragen können. Und dann zweitens, dass wenn wir zu ihm kommen und bitten, dass er uns hört und uns auch erhört. Das ist doch ein wunderbarer Gedanke. Und Markus 9, Vers 23, wollen wir mal lesen. Jesus sagte zu ihm, wenn du glauben kannst. Andere sagen, wenn du doch glauben könntest. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Also wirklich alle Dinge? Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt? Das kann nicht sein. Da tut sich doch wieder der Verstand einschalten. Das geht doch gar nicht. Aber wenn wir sagen, dass es nicht geht, dann nennen wir Gott einen Lügner. Hier steht, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Das sagt Jesus, das sagt Gott. Und das soll auch uns ermutigen. Und wenn wir wissen, dass wenn wir mit einer Bitte vor Gott kommen und wir haben schon die Erhörung, auch wenn wir es noch nicht sehen, dann ist doch klar, dass wir voller Zuversicht nach vorne schauen können, so wie es auch hieß, dass wir eine Zuversicht haben. Also Zuversicht heißt so mit Freude auf etwas blicken, ja, mit etwas, was in der Zukunft liegt. Und Gott möge uns doch darin auch helfen, auch wenn man die Lösung noch nicht sieht, auch wenn man noch keine Tür sieht, noch keine Hilfe, wenn es so scheint, also jetzt ist wirklich eine Sackgasse, jetzt geht es wirklich nicht weiter. Und gerade dann zeigt sich doch der Glaube, wie Jesus zum Thomas gesagt hat, selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Wenn wir Wege sehen, Türen sehen, Auswege sehen, dann ist es nicht schwer zu glauben. Da bewährt sich der Glaube nicht. Der Glaube bewährt sich, wenn wir in Trübsal sind, in Schwierigkeiten, in Nöten, in Leiden, wenn wir in Situationen sind, wo kein Ausweg ist, kein einziger. Da kommt wirklich dieser wahre Glaube, dann muss da auch zum Vorschein kommen. Und ich möchte uns einen etwas längeren Abschnitt lesen aus Jakobus. Jakobus 2, die Verse 14 bis 26, Überschrift: Der Glaube und die Werke. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nichts anzuziehen und Mangel an der täglichen Nahrung hätte und jemand unter euch sagte zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt an ihn aber nicht, was der Leib nötig hat, was würde ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Aber es möchte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne deine Werke, dann werde ich dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust gut daran. Die Dämonen glauben es auch und zittern. Willst du aber begreifen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerechtfertigt worden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Und die Schrift ist erfüllt, die sagt, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ebenso auch die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerechtfertigt worden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also so wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und dann sagt er hier, willst du begreifen, du törichter Mensch, dass Glaube ohne Werke tot ist? Und ich finde es ein sehr interessantes Wort und es ist manches enthalten, Viele sagen, sie glauben und sie werden verloren gehen. Viele Menschen sagen, sie glauben und es hieß, der Teufel, seine Helfer, sie glauben auch und sie zittern. Also Glauben allein, ein Bekenntnis allein, zu sagen, ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Sondern wer sagt, dass er glaubt, da müssen Werke sein. Und wenn ich zum Herrn komme und sage, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dann muss das Werk folgen. Ich muss Buße tun, ich muss um Vergebung bitten, ich muss das Werk tun, damit der Glaube lebendig ist. Und so geht es durch unser Leben hindurch. Es bringt nichts, wenn wir als Kinder Gottes sagen, ja, ich glaube Gott, sondern es muss sich in unserem Leben zeigen, sonst ist der Glaube tot. Wir haben hier von Abraham gelesen und wir haben am Sonntag Besuch gehabt, haben wir auch so geschwind darüber gesprochen. Gott sagt, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Gott wusste ganz genau, was er von Abraham verlangt. Und wie muss Abraham da gefühlt haben? Oder wenn jetzt der menschliche Verstand wieder kommen würde, Herr, du hast mir doch Nachkommen verheißen wie Sand am Meer. Du hast mir doch nach langem, langem Warten diesen Sohn geschenkt und hast gesagt, er ist der Erbe und jetzt soll ich ihn opfern. Das kann doch nicht sein, das ist doch unmöglich. Und Abraham, er nimmt diesen Sohn, diesen einzigen, und er geht und geht nach ins Land Moria, auf den Berg, und er bündelt Isaak auf dem Altar und er hebt das Messer. Und ich bin mir sicher, als Gott gerufen hat, halte ein, da war er gerade dabei, das Messer nach unten zu stoßen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil erst in diesem Moment wurde wirklich der Glaube offenbar. Abraham war voller Willens, diesen Willen Gottes zu erfüllen, gehorsam zu sein. Und er hatte den Glauben, dass Gott den toten Isaak wieder auferwecken kann, dass er wieder Leben schenken kann. Diesen Glauben hatte er an Gott, dass Gott trotzdem seine Verheißung, wie auch immer, er hat nichts gesehen, er wusste nicht, aber er wusste, Gott wird seine Verheißung wahrmachen. Und Abraham wird ein Glaubensheld genannt. Es war wirklich ein Glaubensheld, Geschwister. Wo hätten wir umgekehrt? Wenn wir uns in diese Lage versetzen, unser einzigster Sohn, den wir lieb haben, und jetzt sollen wir ihn opfern. Vielleicht hätten wir schon gesagt, als Gott es von uns verlangt hatten, hätte nie, mache ich das. Auf dem langen Weg nach Moria, wie viele Gelegenheiten waren da, wie oft kam der Feind und hat ihn versucht nachzugeben. Auf dem Weg den Berg hoch, wie oft sind ihm da die Gedanken gekommen. Als er Isaak auf den Altar gelegt hat, als er das Messer, als er den Arm aufgehoben hat, mit Sicherheit wäre uns vielleicht spätestens da, dass wir gesagt hätten, weiter geht's nicht. Abraham nicht. Er hatte Glauben und sein Glaube hat sich so gezeigt, dass wir sagen können, also ich kann nur von mir sagen, ich glaube, ich hätte versagt. In dieser Probe, ich hätte es nicht geschafft, was hat doch dieser Abraham für einen Glaube gehabt? Er hat Gott erlebt, viele Male erlebt, sein Glaube war stark, er war fest gewurzelt in Gott. Er hat schon den Isaak erlebt, das schon war ein großes Wunder, wo kein Mensch mehr für möglich gehalten hat und viele andere Dinge. Und er hatte so diesen festen Glauben, Gott wird helfen. Und das Tätigsein und das Handeln hat ihm im Gott dienen eine wichtige Rolle. Und das wird gerade in Hebräer 11, wenn wir vielleicht das nochmal aufschlagen wollen, Hebräer 11 in diesem Kapitel, wird uns so viel gezeigt, es ist unmöglich, das heute alles durchzugehen, aber vielleicht ein paar Verse. Glaubensvorbilder heißt die Überschrift. Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zum Heil seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Und durch denselben verdammte er die Welt und hat die Gerechtigkeit geerbt, die durch Glauben kommt. Und da haben wir jetzt den Noah. Wie wird man über den gelacht haben? Wie wird man über den Kopf geschüttelt haben? Wollen wir uns das mal vorstellen? Wir schauen morgen früh aus dem Fenster und sehen den Nachbarn und der fängt da an, ein riesiges Schiff zu bauen. 133 Meter lang, 22 Meter breit, 13 Meter hoch. Und wir fragen, was machst du da? Ja, ich baue eine Arche. Irgendwann wird Gott Regen schicken und dann werden alle sterben. Können wir uns vielleicht das ein bisschen vorstellen, wie da die Situation gewesen sein mag und wie schwer wird es für Noah gewesen sein in dieser Lage. Er war der Einzige, dem Gott es offenbart hat und der das im Glauben gesehen hat. Und der hat nicht einen Tag gebaut, nicht fünf, der hat jahrelang gebaut an diesem Schiff, an dieser Arche. Und die alten Menschen, die werden ihren Enkeln erzählt haben von diesem verrückten Mann auf dem Hügel, der da ein Schiff baut. Und man wird über ihn gelacht haben. Und Noah hat es alles ertragen. Er hat es alles ertragen, erduldet, Tag für Tag. Und er ist errettet worden. Er ist errettet worden. Gott hat seinen Glauben belohnt. Und ganz anders die Menschen, die über ihn gelacht haben. Sie wollten dann auch rein. Und es war zu spät. Als man es gesehen hat, wo kein Glaube mehr nötig war, dann war es zu spät. Hebräer 11, Vers 24 bis 30. Oder vielleicht Vers 28 bis 30. Durch Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, also von Mose haben wir jetzt hier die Rede, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie durch trockenes Land, was die Ägypter auch versuchten und ertranken. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, als sie 7 Tage um sie herumgezogen waren. Aufgrund der Zeit will ich nur auf den 29. Vers eingehen. Also durch Glauben ging er durchs Rote Meer, der Mose, mit dem Volk Israel. Und Gott hat ihm gesagt, strecke deinen Stab aus über das Meer und das Meer wird sich teilen. Und dann steht dieser Mann, hinten kommen die Ägypter, vorne das Meer, kein Weiterkommen. Und Mose steht da und streckt den Stab aus. Kluge Köpfe wieder, die hätten gesagt, was macht denn der Mann da? Ist der von Sinnen? Da wird nichts passieren. Mose steht da und er tut im Glauben. Und ich habe vor Jahren mal einen Artikel gelesen von Wissenschaftlern, die haben gesagt, dass da muss ein furchtbarer Sturm gewütet haben. Und sie haben versucht zu errechnen, von welcher Seite der Sturm kam, der Wind, und aus was für einem Winkel und was für eine Windstärke das gewesen sein muss, damit sich das Meer geteilt hat. Und man hat es tatsächlich geschafft, es zu errechnen. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie ist das Volk Israel durch das Rote Meer gegangen, wenn so ein Wind war, dass sich das Meer geteilt hat. Aber man ist so klug und diesen Faktor hat man gar nicht berücksichtigt. In dieser Berechnung habe ich nichts davon gelesen. Man ist ohne Gottesfurcht, voller Unglauben und so klug. Ein Wort aus Johannes 9. Ich habe das gestern gelesen. Das hat mich so bewegt. Johannes 9, erstmal den ersten Vers. Und Jesus ging vorüber und sah einen Mann, der blind geboren war. Und dann die Verse 6 bis 7. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei aus dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sagte zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasch dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend zurück. Ich war Gott so dankbar gestern, dass, dass ich seine Liebe wieder ein bisschen mehr verstehen durfte. Und das wünsche ich für uns alle, dass wir diese Liebe Jesu immer mehr begreifen möchten. Seht, man hört so Aussagen, verständlich, dass man sagt, es sind nur die geheilt worden, die zu Jesus kamen. Gott sei Dank, ein jeder, der zu ihm kam, er wurde geheilt. Keiner musste wieder von ihm gehen, aber hier saß ein Blinder und Jesus geht vorüber und er sieht ihn. Er hat so eine Liebe gehabt, so ein Erbarmen. Es war ihm nicht möglich, da vorbeizugehen. Und das hat mich so bewegt, seine Liebe, die er da hatte. Und dann spricht er den an und er macht ihm, spuckt ihn auf die Erde und macht einen Brei und schmiert ihm das auf die Augen und schickt ihn zum See. Ich möchte euch fragen, war das ein besonderer Speichel? Manche sagen, vielleicht war das Heilerde, wo er drauf gespuckt hat. War das irgendwas Besonderes? War vielleicht das Wasser was Besonderes im Siloah? Auch nicht. Es war Jesus, der hatte diesen Menschen so lieb und er sah, dass er nicht genug Glauben hatte. Das ist der Grund. Er sah diesen Mensch und er kam nicht zu Jesus, weil er nicht genug Glauben hatte. Das sehen wir aus diesem ganzen Zusammenhang. Und alles, was er da gemacht hat, das diente dazu, ihm den Glauben zu stärken, diesem Mann. Dass dieser Kranke, wenn wir uns überlegen, blind, und dann Jesus schmiert ihm das hin und sagt ihm jetzt, geh und wasch dich und dann wirst du sehend. Was muss in dem vorgegangen sein? Wie muss sein Herz geklopft haben auf diesem Weg zu diesem zu Siloah? Und sein Glaube ist mit jedem Schritt gewachsen. Der war so voller Zuversicht. Und irgendwann mal hatte er die Gewissheit, ja, wenn ich jetzt mich wasche, dann werde ich gesund werden. Und es geschah. Und hätte er gesagt, ich glaube dir, und hätte gewartet und es wäre nichts passiert. Das Werk musste sein. Er hat wirklich den Glauben ausgelebt und da gibt es so viele Beispiele, auch im Wort Gottes. Ein letztes Beispiel, was mir wichtig wurde in diesem Zusammenhang, Apostelgeschichte 27. Apostelgeschichte 27, die Verse 23 bis 25. Paulus spricht hier. Denn diese Nacht stand bei mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Gewissheit, ja? Gott erlebt, dem ich gehöre und dem ich diene. Wenn wir das sagen könnten, wie wunderbar. Und sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und sieh, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Darum, ihr Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt worden ist. Ein wunderbares Wort. Wir lesen so locker drüber. Aber was war das für eine Lage? Paulus auf dem Weg nach Rom soll vor den Kaiser gestellt werden. Und sie geraten in Seenot, ein schwerer Sturm, ein Orkan. Und an jeder war sich sicher, unser letztes Stündlein hat geschlagen. In der Lage waren sie. Und in der Nacht spricht Gott über einen Engel zu ihm und sagt ihm, dass alle werden gerettet werden. Und für Paulus war das klar. Da gab es keine Zweifel, Gott hat es gesagt. Denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt worden ist. Also Gewissheit, er hatte Gewissheit. Er hat Gott erlebt, er hatte schon oft erfahren, dass Gott ihm was gesagt hat und es ist eingetroffen. Gewissheit, Zuversicht. Er hat voller Freude schon die Rettung gesehen. Kein Zweifel, auch wenn man noch nicht gesehen hat. Auch wenn man die Rettung noch nicht gesehen hat, der Sturm war, er hat angstverschreckte Gesichter gesehen, er hat den Sturm gesehen, aber er, auch wenn er es noch nicht sah, im Glauben sah er die Rettung. Und dann war Paulus auch nicht so, dass er gesagt hat, ja jetzt danke Gott, dass du mir das gezeigt hast und jetzt setze ich mich in ein Eck und warte ab. Und nicht, dass wenn ich das sage, und vielleicht wird es doch nicht und dann lachen alle über mich und ich werde zu Schanden. Er hatte keine Zweifel. Und weil er glaubte und keine Zweifel hatte, deshalb gab es keinen Grund, es den anderen verängstigten Menschen nicht auch zu sagen und sie zu beruhigen und ihnen auch eine Hoffnung zu geben. Es gibt natürlich einige Bedingungen, die erfüllt werden müssen, dass Gott sein Gebet an uns wirklich oder unser Gebet, unseren Glauben wirklich erhören kann. Und ich möchte nur Johannes 15, Vers 7 lesen, weil es eine Zusammenfassung ist von allem, was man sagen könnte. Man könnte manches sagen, aber ich will nur Johannes 15, Vers 7 lesen. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also wenn wir in Christus bleiben, in Gott bleiben, wenn sein Wort in uns bleibt, wenn wir es ausleben, wenn wir uns ausstrecken nach Gott, wenn wir danach trachten, wenn unser Sehnen Christus ist, nicht alle anderen Dinge, sondern wenn er unser Lebensinhalt ist und wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen, was ihr wollt, wenn ihr es bittet, es wird euch geschehen. Eine herrliche Verheißung. Und Glaube ist etwas, was die Kinder Gottes von allen anderen Menschen unterscheidet. Und Glauben heißt, allen natürlichen Halt loszulassen, alles, worauf man seine Hoffnung setzen mag, loszulassen und ganz allein auf Gott zu vertrauen. Das ist für manch einen schwer, es leicht zu sagen, aber Gott will einen jeden von uns dahin führen. Einen jeden von uns will er dahin führen, dass wir auch so werden wie Abraham, dass wir auch so werden wie ein Noah und wie viele andere, dass wir diesen Glauben haben an ihn, unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Und der Herr möge das Wort an uns segnen und er möchte unseren Glauben stärken, den Glauben von einem jeden Einzelnen, auch meinen. Und der Herr möge uns darin helfen. Amen.